Ja, wir haben Muttertag. Wir denken daran, dass wir unseren Müttern Dank sagen. Und dann wird auch schon wieder Montag. Und wenn wir es heute vergessen haben, dann kann man ja auch im nächsten Jahr nochmal Danke sagen. Was ist Muttertag? Was heißt Mutter sein? Manchmal sagen wir ja, sagt man ja, ich traue mich nicht zu heiraten, ich traue mich nicht Kinder zu kriegen, es ist mir zu schwer, ich habe dann Kinder an meiner Seite, ich traue mich nicht, sie zu erziehen, nicht in diese komplizierte Welt hinein. Es sind so viele Anforderungen, meine Kinder müssen so viel dann können und tun und selbstständig sein und all die Formulare und all das. Und das soll ich ihnen beibringen und lehren, damit umzugehen, das schaffe ich nicht. Ich kann das nicht Mutter sein, ich kann das nicht Vater sein. In dieser komplizierter werdenden Welt, wie soll ich denn meine Kinder dafür fit machen, dass sie das können? Das ist eine Überforderung. Die Anforderungen an meine Kinder überfordern mich als Mutter, mich als Vater, uns als Eltern. Wie soll denn das gehen? Nee, ich lasse lieber die Finger davon. Ich schaffe es ja kaum selber. Das ist natürlich die Reaktion mancher Menschen um uns herum. Ist das nicht so ein wenig auch von dem, was wir erleben? Diese Welt überfordert mich, überfordert uns. Ich schaffe es nicht, all dem, was da so gefordert wird, gerecht zu werden, und die Welt wird immer komplizierter. Und nun soll ich das auch der nächsten Generation noch richtig und verständlich mitteilen. Wie soll das gehen? Was heißt da Mutter sein? Eltern möchten ihren Kindern immer das Beste mitgeben. Natürlich, das Beste, das sind ja meine Kinder. Man möchte es ihnen in die Hand drücken, man möchte ihnen zeigen, wie man damit umgeht, man möchte ihnen das Beste mitgeben. Alles für das Leben, alles für ihr Leben. Und dabei soll dann auch jeder individuell gefördert werden, weil jeder meiner Kinder ist natürlich ganz anders und ich muss auf den so zugehen und auf den so zugehen und mit dem so umgehen und den so. Dankeschön an die Mütter. Dankeschön an die Väter. Nebenbei, am Donnerstag ist Himmelfahrt und nicht Vatertag. Deswegen feiern wir die Väter auch heute. Denn das mit dem Elternwerden hat ja mit beiden zu tun. Hat ja damit zu tun, dass Vater und Mutter miteinander Verantwortung übernehmen für die nächste Generation. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, eine ganz wichtige Verantwortung. Danke an die Mütter. Danke an diejenigen, die bereit waren, der nächsten Generation Dinge mitzugeben, die ihre Erfahrungen mitgeben wollen, den Menschen, die dann in ein paar Jahren Gemeinde und auch Gesellschaft und auch Stadt gestalten. Danke, die sich diesem Dienst widmen und sich getraut und dem sich anvertraut haben, Kinder bekommen haben. Es ist ein Wagnis, es ist eine Herausforderung. Es ist eine Verantwortung, neues werdendes Leben in die Hand gedrückt zu bekommen. Man fühlt sich überfordert. Als ich unseren ältesten Sohn zum ersten Mal in der Hand hatte und er war, ach du ahnst es nicht, so klein und zerbrechlich, wie soll das denn werden? Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, plötzlich es ist kein Konkurrent, den ich da in meinen Händen halte, sondern es ist mein Sohn, für den bin ich jetzt verantwortlich. Und es gehen einem da ganz seltsame Gedanken quer durch den Kopf, werde ich das denn alles schaffen, kriege ich das hin? Es ist ja noch so viel an ihm dran, das muss jetzt abgewischt und abgeschnitten werden, es blutet noch vor sich hin, irgendwo hängt die Nabelschnur noch rum, all diese Dinge. Wie werde ich das schaffen? Geistlich Vater und Mutter zu sein, das ist eine Herausforderung. Es ist eine echte Herausforderung, Dankeschön. Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, eine schöne Aufgabe, der nächsten Generation etwas mitgeben zu dürfen, sie prägen zu dürfen. Was nützt all das Schimpfen auf alle möglichen Leute, Du, wir haben die Möglichkeit, die nächste Generation zu prägen. Das sollten wir tun. Das heißt, wenn ich selber Maßstäbe in meiner Hand habe, sollte ich es der nächsten Generation mitgeben. Es lohnt sich nicht, auf irgendjemanden zu schimpfen, der es nicht tut. Es ist eine Frage an mich persönlich, das weiterzugeben, sich dem zu stellen. Es ist eine schöne Aufgabe für uns als Christen, die nächste Generation mit dem Wort Gottes zu prägen. Etwas, was über 2000, 3000 Jahre gehalten hat, Gesellschaften geprägt hat, das meinen Kindern und auch innerhalb einer Gemeinde Kindern weiterzugeben, dass es trägt, weil es andere Menschen schon hunderte von Jahren geprägt und getragen hat. Das ist eine gute Aufgabe. Das ist etwas, was sich wirklich lohnt. Das heißt, das Gebot, also eins der 10 Gebote, Ehre Vater und Mutter, ist eine ganz wichtige Sache. Das hat Gott extra auch in seinen Gebotskasten sozusagen mit aufgenommen. Ehre Vater und Mutter, die Beziehung der Kinder zu den Eltern ist eine wichtige Beziehung. Das ist die Urbeziehung unseres Lebens. Sie bringen dir bei sozusagen, welche Pilze im Wald du nicht essen solltest. Nicht? Kinder testen alles an, müssen ja auch. Aber es bedarf eines Menschen, der sagt, das aber nicht. Es geht nicht anders. Und genau an dieser Grenzlinie beginnt ja das, worunter wir leiden. Wir müssen unseren Kindern sagen, nein, das aber nicht. Und schon sind wir die Dummen. Ob das jetzt von Süßigkeiten oder von irgendwas anderem ist, irgendwo, es ist irgendwann die Grenze, da hast du die Aufgabe zu sagen, nein, das aber nicht. Punkt. Das gehört zu dem dazu, zu dem, wie Gott uns geschaffen hat. Er hat dir ein kleines Kind in die Hand hineingelegt und hat dir die Aufgabe gesagt oder gegeben, dass du irgendwann sagen musst, nein, das kannst du aber nicht essen. Unsere ältere Tochter hat mal ein Geldstück gegessen, runtergeschluckt. Das ist ihr quer im Hals stecken geblieben. Es gibt solche Dinge, da wäre es gut, den Kindern mal gesagt zu haben, das ist nicht gut zu essen. Auch wenn man dann in dem Moment vielleicht zu hören kriegt. Es ist deine Aufgabe. Niemand anders kann das machen. Das heißt, wir sind als Eltern hineingestellt in diesen unendlichen Konflikt, unseren Kindern zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und dann musst du Maßstäbe in deiner Hand haben, sonst bringst du deinen Kindern Kuriositäten bei. Du musst es selber auch leben. Sonst bringst du deinen Kindern Kuriositäten bei. Es muss schon sinnvoll sein. Und du selber musst geprüft haben, ob das, was du da weitergibst und vorlebst, auch die nächste Generation tragen kann. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Es ist interessant, dass Paulus seine Beziehung zu einer der Gemeinden, wahrscheinlich zu allen seinen Gemeinden, vergleicht mit geistlicher Vaterschaft, geistlicher Mutterschaft. Das heißt, dieses Bild von dem, was wir als Menschen haben, wir sind hineingelegt sozusagen in eine Beziehung von zwei Erwachsenen und mir als kleinem Säugling, hat auch seine Beziehung oder sein Gegenüber im Reich Gottes. Es gibt also nicht nur leibliche Kinder, es gibt auch geistliche Kinder. Und das nimmt so ein wenig dieses Thema auf von den letzten Wochen, geistliche Kinder. Wir haben das Thema Bekehrung, Taufe, Wiedergeburt, all diese Dinge, das Nikodemus-Gespräch, wo Nikodemus fragt, wie ist das mit Wiedergeburt? Jesus sagt, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus fragt, meine Zeit, ich bin ein alter Mann, wie kann ich wiedergeboren werden? Kann ich auch wiederum in meiner Mutter Leib und so weiter und so weiter. Nicht? Er fragt diese Frage. Wie sieht denn das aus mit geistlicher Vaterschaft, geistlicher Mutterschaft, geistlicher Kindschaft? Wie kann ich als alter Mann wiedergeboren werden? Und Jesus sagt dann aus Wasser und Geist, das heißt aus der Bekehrung und aus dem, dass Gott neues Leben in mein Leben hineinschenkt. Und dann ist da plötzlich diese Frage nach dem, wie sieht denn das aus, wenn kleines geistliches Leben in mir beginnt und ich bin schon ein alter Mann und da kommt etwas Neues in mein Leben hinein. Was wird das werden? Plötzlich habe ich die Bibel in der Hand und merke, upsala, da ist ein ganzer Bereich des Lebens, habe ich noch nie kennengelernt, muss ich mich mal drum kümmern. Genauso an dieser Stelle brauche ich jemanden an meiner Seite, der mir zeigt, wie lese ich denn jetzt Bibel, wie bete ich, wie redet man mit einem unsichtbaren Gott? Wie macht man denn das? Redet man nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten? Oder wo ist er denn? Das ist ein Bereich, da muss man sich wahrscheinlich wirklich so vorstellen wie ein kleines Säugling oder wie ein kleines Kind, was zum ersten Mal laufen lernt. So ein ähnliches Gefühl haben wir ja manchmal, wenn wir zum ersten Mal beten. Wie macht man denn das? Ich kann nicht beten, bete du mal. Das sind so diese ersten geistlichen Schritte. Das heißt, wenn ein Mensch, ob er jetzt alt oder jung ist, diesen Schritt auf Jesus hin wagt und sagt, ich will mit Jesus leben, braucht es einen geistlichen Vater, braucht es eine geistliche Mutter an der Seite. Ich muss jemandem meine Fragen stellen können. Ich muss jemanden haben, der mir sagt, wie rede ich denn mit Gott? Und meine Zeit, wie redet er denn? Wie hört man denn Gott? Er ist genauso unsichtbar. Geistliche Vaterschaft, geistliche Mutterschaft. Etwas, was automatisch mitgeliefert wird, wenn Jesus sagt, es sei denn, oder sagen wir mal andersherum, es geht nicht anders. Wenn du das Reich Gottes sehen willst, erleben willst, dann musst du neu geboren werden. Und dann ist es unsere Aufgabe, uns um all diese Neugeborenen zu kümmern. Dann sind wir als Gemeinde, als Einzelne, als Hauskreise, als Leitung der Gemeinde, aber auch als Einzelne, die keine Aufgabe haben, angehalten, geistliche Väter und Mütter zu werden. Wenn sich jemand bei dir bekehrt, bist du geistlicher Vater, geistliche Mutter. Das geschieht manchmal, man weiß nicht wieso. Jemand kann mit dir unter Umständen etwas anfangen, so wie du redest, so wie du lebst, so wie du über Jesus redest, so wie du dein Zeugnis sagst, so wie du, nicht? Jemand hat eine innere Nähe zu dir und das, was du sagst, fällt in sein Herz, in ein offenes Herz hinein. Und jemand sagt, jawohl, das habe ich verstanden, jetzt mache ich eine Entscheidung und gehe mit Jesus. Dann bist du geistlicher Vater, geistliche Mutter. Manche machen es ja wahrscheinlich deswegen auch so, dass sie nie über ihren Glauben reden, damit bloß in meiner Nähe sich niemand bekehrt. Damit ich nicht jemanden an der Backe habe, der mich permanent fragt und Löcher im Bauch fragt. Denn das kann natürlich nervig sein. Vater und Mutter merken das, wenn ein Säugling morgens oder nachts oder wann auch immer alle 3 Stunden Hunger hat. Und es ruft dann unter Umständen jemand an und sagt, Mensch, ich habe gerade in der Bibel gelesen, aber wie muss ich denn das verstehen? Vater und Mutter sein, das hat eine Entscheidung. Ich entscheide mich, dieser Situation auszusetzen. Ich entscheide mich, Vater zu sein, geistlicher Vater zu sein. Eltern sind Leute, die bereit sind, sich selber zurückzunehmen. Das heißt eben nicht mehr nur durchschlafen, sondern dann eben auch von dem kleinen Kind, was Gott mir anvertraut hat, stören zu lassen. Es gehört dazu, dass ein kleines Kind schreit. Und im geistlichen Bereich ist das ganz genauso. Wenn irgendwelche unverdaulichen Dinge in den Magen einer frisch bekehrten Gemeinde sozusagen hineinkommen. Wir haben das ja erlebt, unser erster Dienst war in einer Neuland-Missionsgemeinde. Alle Leute nicht älter als 2 Jahre beim Glauben. Meine Zeit. Entweder man sagt als Pastor, mit sowas Jungen will ich mich gar nicht abgeben, mir viel zu nervig diese Leute. Und ob die das Gehalt zusammenlegen können, weiß man auch nicht. Geistliche Vaterschaft ist eine Entscheidung. Lasse ich mir das antun? So wie das bei der Mutter und beim Vater im Leiblichen geschieht, ist es ganz genauso beim Geistlichen auch. Rede bloß nicht über deinen Glauben, damit in deiner Nähe sich niemand bekehrt. Geh nie zur Aufwind, da kommen Leute zum Glauben. Karl-Heinz, du Armer. Aber man darf dann auch nie für Erweckung beten. Wenn nirgendwo geistliche Kinder geboren werden, dann entstehen auch keine. Dann kann man vielleicht mitklagen, oh Herr, warum geht es den Kirchen so schlecht in Deutschland? Aber wenn niemand bereit ist, geistlich Vater und Mutter zu werden, dann gibt es eben auch keine geistlichen Kinder mehr. Und dann hast du deine Ruhe, weil dich niemand anruft und fragt, wie muss ich in diesen Vers in der Bibel verstehen? Das kann nervig sein. Aber es ist fruchtbar. Es ist eine Entscheidung, ob man diese Mutterschaft annimmt oder nicht. Ob man seine Ruhe haben will oder nicht. Ob man bereit ist, mit Menschen mitzugehen, sie in allen pubertären seelischen Blähungen zu begleiten. Wenn ich meine Ruhe haben will, dann muss ich sowas nicht tun. Paulus beschreibt das, was er mit einer Gemeinde in Thessaloniki, gibt es hier heute noch die Stadt, erlebt hat. Ich möchte mit euch das lesen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Wir haben nicht eure Anerkennung gesucht. Als Apostel Christi waren wir euch gegenüber so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder ernährt und umsorgt. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Wir haben hart bei euch gearbeitet, Tag und Nacht mühten wir uns ab, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und niemanden zur Last zu fallen, während wir bei euch Gottes Wort predigten. Ihr selbst seid unsere Zeugen, dass wir uns euch gegenüber aufrichtig, anständig, tadellos verhalten haben. Ihr wisst, dass wir zu euch waren wie ein Vater zu seinen Kindern. Wir haben euch Mut gemacht und getröstet und euch ermahnt, so zu leben, dass ihr Gott würdig wandelt. Denn er hat euch in sein Reich berufen und dazu seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass ihr seine Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten habt, ihr habt sie als Gottes Wort aufgenommen. Paulus müht sich um seine Gemeinden. Wahrscheinlich gilt das nicht nur für die Gemeinden in Thessaloniki. Er müht sich um seine Gemeinden, nicht nur, dass er irgendwie das Wort Gottes bei ihnen hinterlässt und dann wieder geht, sondern er schreibt, er hat sein eigenes Leben dort mit ihnen geteilt. Und das ist genau das, was Vater und Mutter tun. Sie teilen das Leben mit ihren Kindern, alles. Und wenn die Tochter oder der Sohn in der Nacht Angst haben, dann kommen sie rangekrabbelt und schlafen als Erste ein und Vater und Mutter liegen die ganze Nacht wach. Aber Sohn oder Tochter kann schlafen. Das ist genau diese Situation. Wir sind nicht zu euch gekommen, damit wir unsere Ruhe hätten, sondern wir haben unser Leben mit euch geteilt, damit ihr geistlich erwachsen werdet. Wir haben alles mit euch geteilt. Und wir sind nicht zu euch gekommen, um euch auszusaugen, sondern wir haben noch gearbeitet, damit wir eine Hilfe sind und keine Belastung. Genau das ist es ja. Vater und Mutter sollen keine Belastung für die Kinder sein, sondern sie sollen ihre Kinder tragen. Eine Hilfe für ihre Kinder. O Herr, schenke Väter, die für ihre Söhne eine Hilfe sind und keine Last. Paulus macht deutlich, was das heißt. Das Motiv, was dahinter steht, ist die Liebe. Sie mischen sich ein, Sie versuchen, ihre Kinder zu korrigieren, zu ermutigen, aufzubauen, aber eben auch zu ermahnen. Diesen Pilz solltest du nicht essen. Dieses Geldstück ist nicht sinnvoll zu verschlucken. Und das bringt dich automatisch in den Konflikt mit deinen geistlichen Kindern und mit deinen weltlichen Kindern, je nachdem, auf welcher Ebene man das sieht. Du musst ein Nein sagen. Und du musst lernen, als Vater und Mutter dann auch ein Nein zu sagen und durchzuhalten. Es hilft nichts, wenn dein Sohn dieses Geldstück aber essen möchte, dass du dann weich wirst. Es tut ihm einfach nicht gut, auch wenn er es möchte. Vaterschaft heißt dann, geistliche Mutterschaft heißt dann, geradlinig zu sein und sie zu korrigieren. Und das tun Eltern nicht, weil sie ihre Kinder aussaugen oder ärgern wollen, sondern weil sie wollen, dass sie überleben und lernen, geistlich erwachsen zu sein. Das musst du aber durchhalten. Wenn du Hauskreisleiter bist, musst du das durchhalten. Du musst zu manchen Dingen Nein sagen. Das ist ganz wichtig, ganz notwendig. Das Motiv dahinter ist die Liebe. Kinder sind Beziehung. Sie sind ja kein Sachobjekt, sie sind kein Besitz. Kinder sind Beziehung. Sie entstammen ja auch einer Beziehung. Geistliche Vaterschaft ganz genauso. Kinder, Menschen, die zu Jesus Ja sagen, sagen ja zu einer Beziehung zu Gott Ja. Sie sind dann kein Besitz für dich, sondern du sollst sie stärken in dieser Beziehung zu Gott. Keine Abhängigkeit zu dir. Und doch saugen sie bei dir. Sie sollen nicht von dir abhängig sein, aber sie sind's irgendwie. Diese Grenze hinzukriegen. Wir erziehen unsere Kinder, dass sie Schritte um Schritte gehen, dass sie mehr und mehr lernen. Und wenn sie es gelernt haben, sagen sie, Papa, ich bin doch kein Kind mehr. Gestern waren sie es noch. Du bist als Eltern permanent auf dem Weg wahrzunehmen, wo stehen deine Kinder denn heute? Was haben sie schon gelernt? Wo muss ich sie noch ermahnen? Wo kann ich sie schon freigeben? Du bist permanent dabei zu lernen, wie weit sind sie denn jetzt? Und hast permanent irgendwelche dummen Sprüche? Da musst du durch. Du begleitest jemanden, der im Glauben geistliche Schritte macht. Manchmal immer. Immer macht man als geistlicher Vater, als geistliche Mutter Fehler. Du unterschätzt deine Kinder, wie weit sie schon sind, oder du überschätzt sie, was sie noch nicht drauf haben. Das hättest du wissen müssen. Du machst permanent als Vater oder Mutter, machst du permanent Fehler. Und deine Kinder sagen es dir auch. Auch die geistlichen Kinder. Sich auf diesen Weg einzulassen. Was hat die Gemeinde zu Korinth alles dem Paulus gesagt? Guck ihn dir doch an, diesen kleinen Kerl kommt hier an, macht große Worte und ist nicht mehr in der Lage, nicht über den Tresen zu gucken. Und dabei sind sie bei ihm zum Glauben gekommen, dabei haben sie Jesus bei ihm kennengelernt und dann gehen sie mit ihm so um. Was heißt da geistliche Vaterschaft und Mutterschaft? Muss man sich das antun? Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, dann nicht Feuer vom Himmel herunter zu beten oder so irgendwas, sondern zu seiner Gemeinde zu stehen, zu den Menschen, die in deinem Hauskreis sind, zu stehen. Diese ganzen anderen Spinner, die dann noch im Hauskreis sind, und die haben diesen Bibelvers immer noch nicht verstanden. Meine Zeit, lesen die denn nicht? Da muss man doch so, nicht? Und da muss man doch, nicht? Eine Konkordanz und eine Synopse muss man doch kennen. Warum kennen die das nicht? Diesen Ärger, den man da vielleicht hat, nicht regieren zu lassen, das ist ganz wichtig. Die Enttäuschung, warum hat er denn aus Faulheit nicht ein Stückchen in der Bibel gelesen? Warum tut er denn nicht beten? Warum hat er denn keine Gebetserhörung? Kann die formulieren? Geistliche Vaterschaft und Mutterschaft ist eine Beziehung. Du führst jemanden in die Beziehung zu Gott Und er ist genauso wie deine Kinder im Leiblichen, auch im Geistlichen. Manchmal zu faul, manchmal zu schnell. Du weißt nicht genau, wo sie stehen. Sie haben hormonelle Sprünge in alle Richtungen, werden pubertär, nerven dich jeden Tag. Mutterschaft, Vaterschaft. Eltern zu sein, das schafft Reibungspunkte. Eltern geben alles und wollen, dass die Kinder die Zukunft gestalten und erreichen und zukunftsfähig sind. Kinder leben in der Kaugummiphase heute. Kinder leben in der Mein-Lehrer-ist-doof-Phase. Du sagst deinen Kindern, du lernst doch nicht für die Schule, sondern du lernst doch für dich und dein Leben. Kinder finden aber heute ihren Lehrer doof und lernen ab sofort nicht mehr. Ich gehe nicht mehr in die Schule. Du stehst permanent in diesem Konflikt und musst ihnen das beibringen. Du hast eine andere Sichtweise. Du willst, dass deine Kinder die Zukunft ergreifen und sie leben heute, ist mein Lehrer doof. Da musst du durch. Da müssen deine Kinder durch. Sie werden geprägt davon, wie du mit ihnen dann umgehst. Sie werden geprägt davon, wie du mit ihnen dann umgehst. Du hast einen Horizont, sie sehen den Kaugummi. Man könnte wahnsinnig werden. In ein paar Jahren ist es umgekehrt, da haben sie selber Kinder und erleben das genauso. Eltern haben nicht das Bedürfnis, so wie Paulus hier schreibt, von ihren Kindern anerkannt zu werden. Du erziehst deine Kinder nicht, damit sie dich anerkennen. Wenn du sie nur dann erziehen würdest, wenn sie anerkennen, dass es gut ist, dass du sie erziehst, kannst du lange drauf warten. Paulus schreibt im ersten Satz hier, wir sind nicht zu euch gekommen, damit wir von euch anerkannt werden, sondern wir wollen, dass ihr überlebt, dass ihr geistlich reif werdet. Deswegen waren wir so und so und so und so. Nicht, damit ihr uns anerkennt. Eltern brauchen von ihren Kindern nicht die Anerkennung, sondern Eltern wollen, dass ihre Kinder die Zukunft erobern. Nichts anderes. Manchmal ist es schwierig, Vater und Mutter zu ehren, weil Vater oder Mutter in ihren Kindern dann ihre eigene Karriere nochmal aufhübschen wollen. Okay, das gibt es, sicher. Das, was ich nicht werden konnte, muss aber mein Sohn werden oder so irgendwas. Sicher, das ist schwer dann. Man sollte an der Stelle Abstand zu sich selber gewinnen. Paulus macht der Gemeinde in Thessalonich das deutlich. Wir haben nicht eure Anerkennung gesucht. Eltern sind nicht Eltern, weil sie den Kindern nach dem Mund reden, sondern weil sie sie begleiten, weil sie sie fördern, weil sie ihnen helfen und weil sie sie manchmal auch korrigieren müssen, damit die Kinder die Zukunft erreichen. Glaube entsteht durch neue Geburt. Wenn das so ist, gilt das alles auch für Gemeinde. Wenn das so ist, und Paulus und auch Jesus das mit dem Glauben verbindet und dem Nikodemus sagt, wenn du das Reich Gottes erreichen willst, dann musst du neu geboren werden, dann muss Gemeinde Geburtshelferstation sein und bleiben. Und dann müssen wir zu dieser Nerverei Ja sagen, dass Menschen geistlich pubertär sich verhalten. Und dass ich dann nicht die Gemeinde verlasse, sondern sage, okay, hast du noch nicht gelernt, na dann komm, wir bringen es dir mal bei. Das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne trifft. Du kannst in einer anderen, in einer perfekten Gemeinde viel mehr Nerverei frei leben. Wenn du nach einer Berufung von Gott her fragst, wird er dich, wenn er das Sagen hat in deinem Leben, dich immer dahin berufen, wo du was zu tun hast, wo du geistlich Vater und Mutter wirst. Wenn du nur deine Ruhe haben willst, solltest du in irgendeine Showdown-Gemeinde gehen. Das mag sein. Wo alles perfekt ist. Wenn du aber nach der Berufung von Gott her fragst, wird er dich immer dahin tun, wo es was zu tun gibt. Immer dahin berufen, wo es was zu bewegen gibt. Wo geistlich pubertäre Leute sich verhalten und versammeln. Und du vielleicht mit deinen Erfahrungen ihnen einen Schritt weiter, sie weiterführen kannst. Eltern stehen immer in der Gefahr, die nervigsten Eltern der Welt zu sein, mindestens für die eigenen Kinder. Ich habe die döfsten Eltern der Welt, natürlich, hatte ich auch schon. Das habe ich irgendwie weitergereicht an jemanden. Aber man muss mit dieser Frustration leben lernen. Der Vers 13 bei Paulus: Wir werden nie aufhören zu danken für euch. Ich habe gedacht, meine Zeit, wieso schreibst du das jetzt? Es ist doch interessant, er redet über Vater, er redet über Mutter, er redet über die Nerverei, wir haben immer nur hart gearbeitet, wir haben immer nur und so weiter und so weiter. Und dann kommt der Vers 13, wir hören nie auf zu danken. Ich habe mir gedacht, das geht mir ganz genauso. Ich höre nie auf zu danken für das, was in den Kindern an geistlicher Reife entstanden ist. Wenn man mittendrin steckt im harten Arbeiten, ist es nervig. Wenn man mal als Eltern die Zeit hat, sich hinzusetzen, von hinten her zu schauen, was ist geworden, wir werden nie aufhören zu danken. Das ist das Schöne am geistlichen und am leiblichen Elternsein, dass man nie aufhört zu danken. Man hört sicherlich auch nie auf zu bitten, denn keiner der Kinder ist perfekt und völlig gesund. Das müssen wir auch wissen. Keiner der geistlichen Kinder hat nicht irgendwelche Verletzungen seelischer Art oder was. Keine der leiblichen Kinder ganz genauso. Als Eltern haben wir immer Menschen, für die wir zuständig bleiben und wo sich Dinge verändern müssen. Aber Paulus sagt, wir werden nie aufhören zu danken, Gott dafür zu danken für euch, für das, was unter euch geschehen ist und passiert ist. Lasst uns miteinander danken für diejenigen unter uns, die bereit sind, geistlich Vater und Mutter zu sein, ansprechbar für Menschen, die mit ihren Sorgen zu dir kommen dürfen. Wer betet mit uns und für uns?